Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up Poff. Hallo Walter.
Hallo Martin.
Hallo Martin.
Dein Lachen sagt mir zumindest, dass es dir nicht so geht, wie du geantwortet hast.
Na, ich bin besser dran, als du dachtest.
Ja.
Ich bin sehr froh, dass du hörst. Kannst du mir Details dazu schicken?
Behandelten wir nicht vor einigen Folgen, das ist schon eine Weile her, das Lachen? Oder wann hast du über Lachen gesprochen? Dass man dabei 6 oder 40 plus Muskeln benutzen kann?
Ja, also strahlen wir doch übers ganze Gesicht.
Ja, mit der ganzen dazugehörigen Muskulatur. Nun,
wir sprechen über Relevanz, stimmt's? In das Thema Relevanz können wir viel hineinpacken. Im Grunde können wir unter diesem Titel über sehr viele Dinge sprechen. Aber wir wollen über relevante Dinge sprechen.
Über wichtige, relevante Dinge.
Ja, relevante Dinge.
Nun, dann sollten wir anfangen.
Ich denke, wir müssen beten.
Lass uns beten. Unser himmlischer Vater, wieder einmal ist es ein wichtiges Thema und wir bitten dich, dass du unser Gespräch segnest, unser aller Denken erleuchtest und uns dahin durchführst, sodass dein Name verherrlicht werden kann. In Jesu Namen, Amen.
Amen.
Relevanz.
Und diese Relevanz wird nicht weggehen. Diese Relevanz gibt es schon seit 6000 Jahren. Und davor schon seit einer Ewigkeit. Aber sie wird nicht weggehen, Martin. Immer wenn Menschen den Pfad der Relevanz verlassen, machen sie sehr schwierige Zeiten durch und müssen zum Pfad der Relevanz zurückgeführt werden. Dann verlieren sie ihn wieder. Und so geht es immer weiter.
Also in Wirklichkeit sagst du damit, dass Relevanz mit dem Wort Gedenke einhergeht.
Martin, die Relevanz, über die wir gleich sprechen werden, ist die zentrale Bedeutung und Stellung Christi. In der Welt herrscht eine Neigung dazu, den Eckstein zu werfen. Die religiösen Systeme dieser Welt setzen die Tradition an die Stelle des Ecksteins. Einige von ihnen bezeichnen das mit den gleichen Namen. Aber anerkennen sie die Relevanz der von Christus gemachten Ansprüche, Martin? Denn es gibt ein Reich, stimmt's? Und das Reich ist nicht von dieser Welt. Und wenn man durch des Lammes Blut erlöst ist, dann wird man ein Untertan dieses Reiches. Dann ist man zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wenn wir uns die heutige Zeit ansehen, trägt mich das in eine Zeit zurück, kurz bevor Babylon fiel. Ist das nicht die zweite Engelsbotschaft?
Ja.
Gibt es in Kapitel 18 nicht eine laute Wiederholung davon? Kommt aus ihr heraus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Plagen teilhaftig werdet und auch ihrer Sünden teilhaftig werdet? Nun, Martin, es gab eine Zeit, in der König Belsar seine Party abhielt, stimmt's?
Ja.
In jener Nacht sollte sein Reich fallen und er sollte sein Leben verlieren. Und eine Hand erschien und schrieb etwas an die Wand. Er hatte keine Ahnung, worum es bei der Schrift an der Wand ging. Er wusste nur, dass sie ominös war und seine Knie schlotterten heftig. Und er wusste nicht, was es bedeutet, stimmt's?
Nein.
Ich fürchte, dass die Leute und sogar viele von denen, die es wissen sollten, bei der Schrift an der Wand nicht wissen, was sie besagt.
Stimmt.
Warum tauchte die Schrift auf? Was war des Königs finaler Akt des Abfalls? Er rief nach den Gefäßen.
Ja. Gott.
Von Gottes Gefäß aus dem Tempel. Und er tat gewöhnlichen Wein hinein. Martin, kannst du in den Gefäßen Gottes gewöhnlichen Wein servieren?
Nein.
Gibt es irgendwo in der Bibel eine Stelle, in der wir etwas über den Wein von Babylon lesen?
Ja, in Offenbarung.
Und trinken die Könige der Welt ihn nicht und werden davon betrunken?
Das ist 100% das Buch Offenbarung. Und was ist der Wein, den sie trinken?
Der Wein ist falsche Lehre, richtig? Ist es möglich, dass Gemeindemitglieder, die es besser wissen sollten, sich diesen Wein einverleiben könnten?
Ja.
Wobei sie behaupten, dass sie den Becher des Herrn halten? Du denkst, das wäre möglich?
Ich denke nicht nur, dass es möglich wäre, es muss so sein, denn die Bibel sagt, es wird so sein.
Warum wissen diese Leute nicht, was die Schrift an der Wand besagt? Wohin mussten sie gehen, um zu wissen, was es bedeutet?
Zum Propheten.
Zu einem Propheten? Sie mussten den alten Daniel herholen, stimmt's? Sag mir, was das bedeutet. Was meinte dieses Mene Mene Tekel Upharsin? Was bedeutet das? Er hatte keine Ahnung.
Stimmt.
Dass sein Reich gewogen worden war. Anders gesagt, ein Gericht stattgefunden hatte. Wo fand dieses Gericht statt?
Im Himmel.
Oh, es muss im Himmel gewesen sein, richtig?
Ja.
Fangen wir an, einige Parallelen zu sehen?
Ich hoffe, dass die Leute es tun. Wenn nicht, ist es an der Zeit zu studieren.
Okay, nun gut. Leute schauten sich die Schrift an und sagten, was ist das? Was ist das? Ich denke, es gibt Menschen in der Gemeinde, sogar jene, die die Gebote Gottes halten und sich an das Zeugnis halten. Oh, formulieren wir es doch besser um. Die denken, dass sie die Gebote halten, aber sich nicht an das Zeugnis halten. Sie haben keinen Propheten, der ihnen sagen könnte, was es bedeutet.
Nein, weil sie das Zeugnis hinaus befördert haben.
Also, was ist mit dieser Schrift an der Wand? Ich habe keine Ahnung.
Und, wenn sie einen Propheten bekommen, um es ihnen zu sagen, ist es mehr wie bei dem, der meinte, ich habe 400 Propheten, aber ist nicht ein Prophet des Herrn in deiner Nähe.
Ja schon, aber ich hasse ihn.
Ja, denn er spricht jedes Mal negativ dazu.
Er sagt das, was ich nicht hören möchte. Martin, wenn wir die Zeichen der Zeit nicht verstehen, werden wir die Schrift an der Wand nie lesen. Und wenn wir nicht zuhören und darauf achten, was die Propheten zu sagen haben, dann werden wir es nie verstehen.
Das ist sehr wichtig.
Also, wir leben in sehr, sehr unruhigen Zeiten. Und welche Streitpunkte gibt es? Ist die Botschaft über die zentrale Bedeutung Christi immer noch relevant? Was ist mit dem Abraham-Abkommen?
Absolut. Darum ist es so wichtig, denn alles wird anfangen, hervorragend auszusehen.
Was fehlt im Abraham-Abkommen?
Christus.
Oh.
Alle haben sie Abraham.
Ja.
Aber Christus ist nicht da.
Nein. Einer bekennt zwar, dass er da ist, aber er befindet sich in einem Bündnis mit Zweien, die es nicht tun. Zwei, die ihn völlig verneinen und auch die Versöhnung.
Ja, schau, der eine, der eigentlich auf die zentrale Bedeutung Christi ausgerichtet sein sollte, hat ihn so weit weggeschoben, dass er gar nicht mehr da ist.
Okay. Kann ich dir noch eine Frage stellen, Martin? Mit wie vielen Problemen ist die Welt momentan konfrontiert? Mit wie vielen Problemen?
Tatsächlich nicht mehr mit so vielen. Man hat ja jetzt einen Erlöser. Es gibt einen Friedensstifter.
Okay, es gibt einen Friedensstifter, aber warum haben die Könige der Welt geheime Treffen, um zu versuchen, herauszufinden, warum sie nicht an den Tisch eingeladen wurden?
Es gibt so viele Probleme, dass es unmöglich ist, das in Ordnung zu bringen.
Aber Martin, kannst du dich nicht wenigstens auf eines fokussieren und das zu deiner Lebensaufgabe machen? Was ist mit all den Hungernden auf der Welt? Ist es unsere Pflicht, gegenüber den Hungernden gütig zu sein?
Definitiv.
Muss man tun, was man kann?
Ja.
Okay. Was ist nicht nur mit den Hungernden, sondern wie steht es um all die Obdachlosigkeit in der Welt? Was ist mit denen, die nicht obdachlos sind, aber von Armut betroffen? Was ist mit Gegenden, in denen Krankheiten herrschen? Was ist mit sozialen Verwerfungen? Was ist mit klimatischen Katastrophen? Was ist mit Gaza? Was ist mit dem Sudan? Was ist mit der Ukraine?
Was ist mit Südafrika?
Was ist mit Südafrika? Martin, was ist mit Rassismus? Was ist mit religiösen Auseinandersetzungen?
Was ist mit Wokeness?
Das hättest du nicht einwerfen sollen.
Doch, schon.
Da wird dir die Finanzierung entzogen werden. Okay, würdest du sagen, dass man thematisch auf viele Züge aufspringen könnte?
Ja, sicher doch.
Nun, die zentrale Stellung Christi, als Christus auf dieser Erde wandelte, war da für manche ein Dorn im Fleisch?
Was he a thorn in the flesh of some?
Ja, definitiv.
Endete er deshalb bei der Dornenkrone?
Sicher doch.
Weißt du, dass es eine Krönung war, ohne dass sie es wussten?
Ja. Im Grunde diese ganze Zeremonie.
Sie war eine Krönung. Okay. Und als er dann wieder auferstand und in den Himmel fuhr und die Jünger vom Heiligen Geist befeuert waren, da waren sie sehr beliebt, stimmt's?
Sie bezahlten es mit ihrem Leben.
Wollte Herodes den Pharisäern nicht damit gefallen, dass er einige von ihnen einsperrte und einige tötete? Das gefiel den anderen sehr. Also, worüber stritten sie? War das nicht die zentrale Bedeutung Christi? Es war doch die zentrale Stellung Christi, stimmt's?
Sie befahlen Petrus, nicht mehr in diesem Namen zu verkündigen.
Okay. Sagt die Bibel, dass die Könige der Welt sich gegen den Messias aufstellten?
Ja.
Die Könige stellten sich gegen ihn auf. Wir besprachen das letzte Mal, weißt du noch? Alle Könige stellten sich gegen ihn auf. Und die Bibel sagt, dass sich am Ende die Könige der Welt für die große Schlacht versammeln werden. Und sie werden am Ende wieder ihre Kräfte sammeln und sich gegen ihn aufstellen. Nämlich in Form seines Volkes und dessen, wofür er steht. Sagt die Bibel das?
Ja.
Okay. Dann gibt es hier eine Frage. Wenn Christus der zentrale Punkt ist, um den herum all diese Streitigkeiten toben, meinst du dann, dass die Kirchen und die großen Kirchen im Besonderen irgendwie in der Mitte dieser Diskussion stehen werden?
Definitiv.
Definitiv, stimmt's?
Besonders wenn man zu dem Abschnitt in Offenbarung kommt, in dem einem gesagt wird, dass der abgefallene Protestantismus sich anschließen wird.
Also sie werden sich anschließen. Also gehen wir jetzt doch zum Protestantismus. Als Christus entfernt wurde, ganz subtil, damit niemand es merken sollte und ein irdisches Pontifikat an dessen Stelle gesetzt wurde, sodass man zur Orientierung auf das Pontifikat und nicht länger in Wort Gottes blickt, wurde das zu einem Zankapfel?
Ja.
War nicht eines der großen Schlagworte in der Reformation Solus Christus?
Allein Christus.
Allein Christus und Christus allein. Und war es nicht ein Streitpunkt, dass er lebendig war? Und deshalb erschien die Messe hinfällig, denn wie kann man eine Messe eines beständigen Todes haben?
Ja.
Wenn er ein für alle Mal geopfert worden war. Und warum sollte man einen Mittler wie einen Priester brauchen, wenn die Trennung verschwunden war und man durch Christus direkten Zugang zum Thron Gottes hatte?
Ja, das waren die Säulen der Reformation, wodurch der Protestantismus entstand.
Nochmals die Frage, wurde wegen der zentralen Bedeutung Christi Kriege ausgetragen?
Ja.
Identifizierte die Reformatoren das Papsttum als den Antichristen?
Ja.
Eine oder zwei von ihnen, stimmt's?
Nein.
Nein.
Alle.
Alle Reformatoren. Okay, auf welcher Grundlage?
Na, der Schrift.
Der Schrift, okay. Würdest du also Folgendes sagen? In der Zeit des Niedergangs des jüdischen Reiches, vor seiner Zerstörung, war Christus die Schlüsselfigur, um die sich alles drehte? Und die Zerstörung Jerusalems war ein direktes Ergebnis der Zurückweisung Christi.
Definitiv. Denn der Aufbau des ganzen jüdischen Systems hatte ihn im Zentrum. Die ganzen Opfer. Alles wies auf ihn hin.
Richtig, aber sie verwarfen ihn. Gott sei Dank nicht alle.
Ja.
Okay.
Okay. Meinst du, die christliche Welt kann um der Bequemlichkeit an den gleichen Punkt gelangen?
Ja. Und das ist ebenfalls biblisch.
Auch das ist biblisch. Okay. Wurden um dieser zentralen Bedeutung willen Kriege ausgetragen?
Viele.
Viele.
Wenn ich nur daran denke.
Wie viel Blut wurde wegen dieser zentralen Stellung vergossen? Viel, stimmt's?
Millionen.
Okay. Das nur als kleine Hintergrundinformation.
Ich denke, dass es wichtig ist, dass du das hervorgehoben hast, denn man muss begreifen, wie wichtig das ist. Denn ausgehend von dem, was wir jetzt besprechen werden, werden wir immer wieder darauf zurückkommen, wie wichtig die Relevanz der zentralen Stellung Christi ist.
Okay, stimmt. Ich möchte ja nicht ständig darauf herumreiten, aber wie viele waren in der Reformation in dieser zentralen Bedeutung Christi eingeschlossen? War es so, dass er einfach in die Mitte zurückgestellt wurde? Oder war es ein breites Spektrum der Zurückweisung von Tradition, die hereingebracht worden war, die den Dienst Christi bedeutungslos gemacht hatten?
In Wirklichkeit wurde gegen ein ganzes System Krieg geführt, wegen dessen Tradition.
Okay, kannst du zu Verstorbenen beten?
Nein.
Kannst du also zu Heiligen und zu Maria beten?
Nein.
Ist es nicht Totenbeschwörung? Ist das Beten zu Tod nicht etwas, was Gott verboten hatte?
Vollständig.
Okay. Es ist also nicht nur die Messe, es ist das ganze System.
Das ganze System.
Wie viele Mittler oder Fürsprecher gibt es denn?
Oh, Hunderte.
Hunderte.
Tausende.
Tausende. Und die Bibel sagt, es gibt nur einen Fürsprecher. Das ist alles ziemlich verwirrend, stimmt's?
Okay.
Ich versuche, auf einen Punkt hinauszuarbeiten. Diese Zentralität, diese Relevanz ist nie verschwunden.
Nein.
Und sie war immer angegriffen und Kriege ausgesetzt.
Das mit Sicherheit.
Okay. Als die Reformatoren klar definiert hatten, wer der Antichrist war und auch warum, und zwar nicht nur aus den Lehren heraus, sondern anhand klarer prophetischer Richtlinien in der Bibel, eindeutigen, konnte man sich da je vorstellen, dass sie dieser Ansicht den Rücken kehren und eine falsche Lehre annehmen würden, um die echte zu ersetzen?
Nein, man kann sich tatsächlich nicht ausdenken, dass das passieren würde.
Was ist mit Präterismus und Futurismus?
Ja.
Zwei jesuitische Lehren.
Das hätte sie eigentlich gar nicht berühren sollen.
Sie machen biblisch keinerlei Sinn. In Wahrheit gründen sie sich nur auf Fehlinformationen. Mit der Bibel können sie ja nicht aufrechterhalten werden, außer mit sehr lauter Verkündigung ohne Substanz.
Ja.
Und mit vielen Trommeln und Musik, um kognitives Denken zu ersetzen. Das ist der einzige Weg, wie man um die Sache herumkommt, stimmt's?
Ja.
Bedeutet das nicht eine völlige Ablehnung von Daniel Kapitel 2, Daniel Kapitel 7, Daniel Kapitel 8 und 9?
Ja, schon.
Bedeutet das nicht eine völlige Ablehnung dessen, wie die Reformatoren Offenbarung Kapitel 13 gesehen haben?
Ja.
Zumindest hinsichtlich des ersten Tieres, denn das zweite Tier gab es ja noch einmal, als die Reformation sich verbreitete.
Und die Sache ist doch die, sobald man das tut, bedeutet das, dass der Antichrist sich in Wirklichkeit ändern kann. Er kann auf jemanden oder etwas anderes übergehen.
Ja, er kann sich ändern. Aber die Bibel sagt doch, der Mensch der Sünde, anders gesagt, der Mensch, der hinter der Übertretung von Gottes Gesetz steht, um es ganz klar zu sagen, Sünde ist laut 1. Johannes Kapitel 3 die Übertretung des Gesetzes, richtig? Also, der Mensch der Sünde ist der Mensch, der hinter der Übertretung von Gottes Gesetz steht. Und die autoritative Übertretung oder Veränderung von Gottes Gesetz ist eine Beleidigung der Autorität Gottes. Das war das Thema, das wir das letzte Mal besprochen hatten. Bei unserem letzten Gespräch. Nun gut. Wenn man jetzt aber auf einen ökumenischen Zug aufspringen möchte, Muss man dann nicht die Prophetie in den Wind schreiben?
Nun, lass es uns klar und deutlich machen, was das bedeutet. Was bedeutet es, auf einen ökumenischen Zug aufzuspringen?
Okay, wenn man sagt, dass das, was wegen der Änderung des Gesetzes und der Veränderung der Zeiten und auch all der anderen daran beteiligten Merkmale als Feind Gottes definiert ist und der Verneinung der Schrift dabei, würde ich das alles um des Friedens willen lieber in den Abfalleimer werfen. Und mich anschließen und sie sogar als Primat in meiner religiösen Organisation akzeptieren und erneut der Führung des Menschen der Sünde folgen. Das bedeutet eine völlige Verneinung der Prophetie.
Also, was bringt es eigentlich, das zu glauben?
Gut, lass mich dir eine andere Frage stellen. Ist der Papst ein König?
Ja.
Er ist ein König.
Sicher doch.
Denn er wird gekrönt, stimmt's?
Ja.
Und seine Kardinäle sind Prinzen.
Ja.
Also, wenn man diesen Prinz Gefolgschaftsgetreue schwört, verlangt man da nicht die Relevanz und zentrale Bedeutung Christi?
Ja.
Denn wenn du Teil von Gottes Reich geworden bist, wer ist dann dein Gesetzgeber?
Christus.
Wer ist dein Erlöser?
Er.
Wer vergibt dir deine Sünden?
Nur Gott.
Wer trägt deine Sünden?
Gott, Jesus.
Wer trägt im Katholizismus deine Sünden? Du trägst sie.
Man selbst trägt sie. Man selbst muss gehen und Werke tun.
Für sie zahlen. Du musst für sie zahlen. Also, wenn der Katholizismus die Versöhnung verneint, dann haben sie die Relevanz von Christus entfernt. Also das ist der Streitpunkt.
Ja, denn jetzt bringt man das, wenn man in die ökumenische Runde möchte, und muss einige dieser Dinge verneinen, um mit dem anderen für das Gemeinwohl zu arbeiten.
Und wenn eine Schrift an der Wand erscheint, wo man den Propheten verneint?
Ja, dann...
Dann geht man wie ein Blinder ohne Stock oder Blindenhund.
So ist es. Und man wird verloren sein.
Ja, man wird verloren sein. Martin, ist es möglich, dass Menschen sogar in unseren eigenen Reihen mit solchen Ideen daherkommen könnten?
Ja, leider.
Wir haben ganze Organisationen, die mit diesen Ideen ankommen.
Definitiv.
Also werfen wir doch einen Blick auf einige dieser Dinge, die veröffentlicht werden, sodass wir die Zeiten besprechen können, in denen wir uns befinden. Lass es mich ganz klar darstellen. Ich bin nicht hier, um irgendeine Organisation anzugreifen oder irgendeine Einzelperson. Ich bin hier, um eine Theologie anzugreifen.
So ist es.
Stimmt's?
Das packen wir immer an.
Es richtet sich gegen die Thematik dahinter.
Und wir erwähnen selten Namen. Der Grund dafür, das haben wir sehr deutlich gemacht, ist folgender. Wenn man einen Namen zu der Theologie oder dem Problem setzt, dann denkt man, sobald diese Person einmal entfernt wurde, wäre das Problem gelöst. Aber dann gibt es einfach einen anderen. Man muss das Problem ansprechen. Und jeder, der in diese Kategorie fällt, qualifiziert sich automatisch und ist dessen schuldig.
Er ist Teil des Problems. Also ich plädiere zu keinem Zeitpunkt, dass irgendeiner dieser Organisationen vom Planeten entfernt oder geschlossen werden sollte.
Nein.
Ich denke, sie dienen einem wichtigen Zweck. Denn eine Organisation wie etwa Adventist Today ist meiner Meinung nach eine sehr nützliche Organisation. Denn wenn man wissen möchte, was man nicht glauben soll, ist das eine gute Quelle, an die man sich wenden kann. Würdest du dem zustimmen?
Ich stimme dir zu.
Oder bin ich in meiner Einschätzung ein bisschen hart?
Nun, wenn wir uns das Material ansehen, das manche von ihnen selbst oder Leute, die von ihnen gesponsert werden, herausbringen, besonders gegen unser Missionswerk, dann denke ich, dass du gar nicht hart bist.
Okay, ich spreche nicht von ihrem Ministry oder dergleichen. Ich spreche über ihr Denken, über ihre Theologie. Und das kam im August 2024 heraus. Das war gegen Ende letzten Jahres. Das ist also relativ aktuell, was ihr Denken betrifft. Sie stellen eine Frage. Sind Adventisten antikatholische Frömmler? Der Autor hätte übrigens das letzte Wort weglassen können. Denn damit sagt er automatisch, dass jeder, der antikatholisch ist, ein Frömmler, Bigott ist.
Genau. Sie machen es also gleich negativ.
Sofort. Also, ich bin nicht gegen Katholiken. Ich war ja selbst Katholik. Die Hälfte in meiner Familie ist katholisch. Ich habe definitiv nichts gegen Katholiken. Aber ich bin definitiv gegen den Katholizismus.
Richtig.
Definitiv. Denn man verneint die zentrale Stellung und die Relevanz Christi.
Ihre Lehren.
Es sind die Lehren.
Das System.
Und wenn man dieser Meinung ist, macht einen das automatisch zu einem bigotten Menschen? Oder macht es einem das zu jemandem, der das Thema studiert und sich entschieden hat, dass man mit dieser Denkweise nicht mitgehen kann?
Die Bibel sagt das Gleiche. Also ich glaube, was die Bibel sagt.
Also meinst du, dass gemäß dieser Überschrift Martin Luther laut Ihnen ebenfalls ein bigotter Mensch war?
Er war definitiv gegen den Katholizismus. Und dann nach Ihrer Definition wahrscheinlich schon. Ja.
Alle seine besten Freunde waren Katholiken.
Er war ein katholischer Priester.
Und dann veränderten sie sich. Offiziell ja. Zeit, um reinen Tisch zu machen. Wir glauben nicht nur, dass unsere Kirche die eine ist, von der wir denken, dass sie Recht hat, sondern sogar, dass unsere die einzige wahre Kirche ist. Im Herzen unserer Eschatologie befindet sich die Lehre, dass die römisch-katholische Kirche fast übernatürlich mächtig und hoffnungslos böse ist. Der Feind Gottes und mit dem Teufel im Bunde. Also die Schrift sagt, dass der Drache ihm seinen Sitz und seine Macht und große Vollmacht gab. Also muss sie mit dem Teufel im Bunde sein. Bedeutet das, dass jeder Katholik weiß, dass er mit dem Teufel im Bunde ist?
Nein, nochmals. Es ist immer noch so, dass es nicht die Person ist.
Nein, nicht die Person, es ist ein System. Was meinst du, wenn man mit einem einfachen Katholiken spricht? Wird er dann wissen, dass der Katholizismus die Versöhnung verneint?
Nein.
Sie werden es nicht wissen.
Sie werden keine Ahnung davon haben.
Sie werden keine Ahnung haben. Sie werden es nicht wissen. Würden Sie wissen, dass die Veränderung der Gebote eine Realität ist, oder würden Sie nicht einmal davon etwas wissen?
Sie würden davon nichts wissen.
Obwohl es im Katechismus eindeutig drinsteht.
Nein.
Aber Sie würden nichts darüber wissen.
Wenn wir schon dabei sind, würden wir sie einfach so sein lassen?
Nein, man muss sie informieren. Das Beste, was mir je passierte, und das Schlimmste, was mir gleichzeitig je passierte, war herauszufinden, dass das System mit dem Teufel im Bunde steht.
Ja. Und natürlich ist es ein Schock.
Ein Schock?
Aber das will man doch hören.
Haben Sie Ihre Lehre jemals geändert?
Nein.
Haben Sie sie auf irgendeine Weise abgeändert?
Nein.
Haben Sie sie aufgehoben oder widerrufen?
Kein bisschen.
Okay. Einige der gleichen Dinge, die Antisemiten über die Juden sagen, sagen wir Adventisten in Büchern, die uns lieb und teuer sind, über Katholiken. Also, er hat da ein bestimmtes Buch im Sinn. Aber dazu kommen wir gleich. Mene, mene, tekel, ufasin. Sie wussten nicht, was das bedeutet, bis der Prophet kam und es ihnen sagte. Also, jetzt will er das aus dem Fenster werfen. Und deshalb wird er es nicht wissen, wenn die Schrift an der Wand steht. Sie streben nach globaler Herrschaft. Martin, das ist ein erklärtes Ziel. Darum wurden die Jesuiten geschaffen. Und wenn sie die Geschichte verneinen und denken, die haben ihren Plan aus den Augen verloren und sind einfach jetzt Organisatoren von Suppenküchen, dann müssen sie erneut darüber nachdenken. Die römische Kirche bedient sich jeder List, um ihren Einfluss auszudehnen und ihre Macht zu mehren. Sie bereitet sich auf einen grimmigen und entschlossenen Kampf vor, um die Herrschaft der Welt wiederzugewinnen. Das stammt aus dem großen Kampf, das ist das Buch, das sie hassen, von dem sie sagen, dass sie es nie weitergeben werden sollen. Also, ich weiß nicht, was diese Leute in der Adventgemeinde machen oder warum sie sich Adventisten nennen oder Adventist Today, denn ich bin heute auch lebendig und ich glaube diesen Unsinn nicht.
Nein, ganz und gar nicht.
Glaubst du es?
Nun, ich glaube das, was Offenbarung 14 und 12 mir sagen. Um ein Siebenten-Tags-Adventist zu sein, muss man auf zwei Beinen stehen.
Okay, sie verneinen den Geist der Weissagung völlig.
Das Bein mit dem Geist der Weissagung ist völlig weg.
Genau, also werden sie nicht wissen, was die Schrift an der Wand besagt, weil sie nicht glauben, was der Prophet sagt. Wir haben 400 Propheten und alle sind sie für uns, außer dem einen, und ich hasse ihn. Nun, in diesem Falle eine sie. Sie wollen die Wirtschaft übernehmen und es für uns unmöglich machen, Geschäfte zu machen. Martin, haben Sie jemals Rerum Novarum gelesen?
Wahrscheinlich nicht.
Wurde die Enzyklia Rerum Novarum je zurückgezogen?
Nein, sondern Fakt ist, dass Papst Franziskus von Zeit zu Zeit gerne Rerum Novarum zitiert.
Okay. Der Autor ist also offensichtlich diesbezüglich nicht sehr gut informiert. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird, auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Martin, tut das das erste oder das zweite Tier?
Das zweite Tier.
Das zweite Tier, also ist er verwirrt. Denn er wendet das auf das erste Tier an, stimmt's? Aber laut ihrer eigenen Definition ist es das Mahlzeichen des ersten Tieres. Also, ich bin nicht hier, um das auseinanderzunehmen. Ich sage nur, dass diese Person nie den Katholizismus studiert hat. Niemals. Er hat keinen blassen Schimmer hinsichtlich der Dinge, die sie lehren oder wofür sie stehen. Okay, lass uns weitermachen. Er schreibt, das Papsttum ist mit Satan im Bunde. Diese sind eines Sinnes. Es wird ein weltweites Bündnis sein, große Einmütigkeit wird unter jenen herrschen, die Satan angehören. Die Könige der Welt werden sich diesem Tier anschließen. Sie werden diesem Tier die Macht geben. Das heißt, sie werden dessen Autorität unterstützen. Das sagt die Bibel.
Ja.
Und wenn sich diese Autorität in einer Einzelperson manifestiert, die für diese Organisation steht, als eine unfehlbare Quelle und sie die Gebote Gottes verneint, setzt das nicht Gottes Autorität beiseite?
Völlig.
Entfernt das die Relevanz und die zentrale Bedeutung von Jesus Christus?
Ja.
Und verschiebt beide auf Menschen? Vergeblich verehren sie mich, indem sie als leeren Menschengebote lehren. Ist es ein Vers aus der Bibel?
Ja.
Okay. Hier zeigt sich die gleiche unterdrückende Macht gegen religiöse Freiheit. Die Freiheit nämlich, dass jeder Gott nach seinem Gewiss verehren darf. Wie sie sich beim Papsttum offenbarte, als er damals jene verfolgte, die es wagten, sich den religiösen Bräuchen und Zeremonien der römisch-katholischen Kirche zu widersetzen. Das ist wieder ein Zitat aus Offenbarung 17. Martin, er sagt, dass religiöse Freiheit eines der Pferde ist, auf das das Papsttum aufgesattelt hat. Es ist für religiöse Freiheit. Aber Martin, definieren Sie Ihre religiöse Freiheit nicht so, dass sie mit dem Gemeinwohl in Einklang stehen muss?
Immer.
Und wenn es nicht in Einklang mit dem Gemeinwohl steht, dann hat man keine Freiheit.
So ist es.
Dann hat man keine Freiheit.
Nein.
Also sind Sie nicht für religiöse Freiheit, Sie sind für religiöse Borniertheit.
Das ist wahr. Denn so ist es. Ich meine, wenn man jemanden sagt, du bist frei, außer du machst, was ich dir sage, also nur wenn du machst, was ich dir sage.
Du bist nur nicht frei, wenn du nicht machst, was ich dir sage.
Stimmt.
Sage es doch nochmal.
Du bist frei, außer du tust nicht das, was ich dir sage.
Genau, dann bekommst du von mir eins auf die Rübe. Und ich werde es nicht selbst tun, ich werde schlau sein wie im Mittelalter. Ich kriege den Staat dazu, dass er es für mich tut.
Ja.
Okay. Sich in einer solchen Situation zu befinden, ist übrigens sehr gefährlich. Sie haben schöne und umfangreiche Zeremonien, die die Menschen manipulieren. Das Gepränge und die Zeremonien der katholischen Kirche, das sind alles Zitate aus dem großen Kampf.
Ja, also der Schreiber nimmt diese Zitate, um zu zeigen, dass Menschen, die diese Zitate glauben, bigott sind.
Ja, bigotte Menschen. Das Gepränge und die Zeremonien der katholischen Kirche haben eine verführerische, bestrickende Kraft, die durch viele getäuscht werden und zwar so sehr, dass sie die katholische Kirche als das wirkliche Tor zum Himmel ansehen. Das wurde von jemandem geschrieben, den der Autor gern als jemanden aus dem viktorianischen Zeitalter bezeichnet. Die haben keine Ahnung vom modernen Papsttum. Nun, ich habe Neuigkeiten für den Verfasser. Ich war vor nicht allzu langer Zeit im Vatikan. Ich stand da an einer Säule, als diese Musik anfing und der Chor dazu sang. Der Gesang und die Stimmung erfüllten den Raum. Nicht weit von mir stand ein Priester, der auch ein Besucher war. Er hob seine Hände ungefähr so und sagte, das ist das Reich. Er glitt zu Boden und fiel vor Ekstase quasi ins Koma. Der Autor verneint das. Ich sah das mit meinen eigenen Augen. Ich würde diese Person gerne mit in den Vatikan nehmen und ihm die Symbole dort zeigen. Und ihn fragen, ob er irgendeine Vorstellung hat, wofür das steht. Und wenn es wirklich für diese Dinge steht, würde man es da nicht zu verbergen versuchen, anstatt es öffentlich zur Schau zu stellen? Nun gut, lass uns fortfahren. Sie oder zumindest ihr Klerus sind immoralisch. Wer seine Sünden vor einem Priester enthüllt, einem irrenden, sündigen Sterblichen, der nur zu oft durch Wein und Ausschweifungen verdorben ist, dessen rechtes Maß für den Charakter ist, herabwürdigt und er selbst infolgedessen verunreinigt. Offensichtlich stimmt der Schreiber dieser Aussage nicht zu. War er schon jemals römisch-katholisch? Ich schon. Nun, wenn ich ein Problem hatte und ich etwas loswerden musste, was mein Gewissen belastete, klopfte ich an die Tür des Priesters. Die Tür öffnete sich und der Mann war sichtlich alkoholisiert und saß vor einer Flasche Brandy. Das war die Person, der ich meine Sünden anvertrauen musste, um von ihnen befreit zu werden. Ich denke, die Person hat keine Vorstellung davon. Nun, lass mich ziemlich fair sein. Ist es möglich, an die Tür eines protestantischen Pastors zu klopfen und ihn alkoholisiert vor einer Flasche Brandy vorzufinden?
Definitiv.
Aber ich muss ihm meine Sünden anvertrauen, um in den Himmel zu kommen.
Nein.
Nein. Gibt es da einen Unterschied?
Da besteht ein Unterschied. Und es ist sehr wichtig, das zu begreifen, denn das eine System fordert das. Im anderen gibt es das nicht.
Stimmt. Tatsächlich gehen sie so weit zu sagen, dass der Priester ein alter Christus. Und er ist mächtiger als Gott. Denn er kann Gott befehlen, herabzukommen und Teil dieses Brotes zu werden.
Nochmals, es geht nicht gegen die Einzelperson, es ist das System.
Sie planen uns zu verfolgen. Es türmt seine hohen und gewaltigen Bauwerke auf, in deren geheimen Verließen sie die frühen Verfolgungen wiederholen werden. So der große Kampf. Kennen Sie den jesuitischen Eid?
Ich denke nicht. Und wenn Sie ihn kennen, dann denken Sie wahrscheinlich, na und?
Na und? All das ist nicht relevant, nichts davon. Sagen wir doch, wer der Autor ist. It's Lawrence Seibold. Wer ist er? Er ist der Chefredakteur von Adventist Today. Und er vergleicht das in einem anderen Teil dieses Schriftstücks mit dem Holocaust und gibt Beispiele für üble Missstände in anderen Institutionen, den Protestantismus eingeschlossen, und vertritt dann folgende Ansicht. Er tut seine Meinung kund. Er sagt, ich bin beschämt. Liebe Mitadventisten, es ist ausgesprochen beschämend, mit unserer Kampagne gegen Katholiken weiterzumachen, geschweige denn, das in unserer Evangelisation anzuführen, nur weil eine viktorianische Frau diese Vorurteile von jemandem vor rund 150 Jahren abgeschrieben hat. Martin, was sucht dieser Mann oder diese Person in dieser Kirche?
Ich glaube, er hat nicht...
Ihm entgeht die Relevanz der zentralen Bedeutung Christi völlig.
Weißt du, was für eine falsche Anschuldigung das in Wirklichkeit ist?
Ja, das ist es. Es ist... Nun, ich möchte nicht sagen, was ich denke, was das bedeutet.
Diesen Teil mit abgeschrieben, was er hier anspricht, heute, wenn sie noch lebendig wäre oder dergleichen, da könnte man deswegen wegen Verleumdung verklagt werden.
Belangen wir ihn nicht gerichtlich, denn er wird sich mit den Aufzeichnungen in den himmlischen Büchern konfrontieren sehen. Lass mich zu meinem Punkt zurückkommen. Man hat einen protestantischen Pastor, der in Pädophilie gefangen ist. Man hat einen katholischen Priester, der in Pädophilie gefangen ist. Beide sind gleichermaßen schuldig und schuldig vor dem Gesetz.
So ist es. Ja.
Ändert das die zentrale Bedeutung von Christus?
Nein. Und das ist der springende Punkt.
Das ist der Knackpunkt. Okay.
Also nur weil man es in beiden Systemen findet, bedeutet das jetzt, dass man Christus hinauswerfen und mitmachen kann?
Kann man jetzt sagen, dass die protestantische Welt so schlimm ist wie die katholische Welt?
Ja.
Ja, kann man. Was die Einzelperson betrifft. Aber Kann man bei ihren Doktrinen und Lehren sagen, dass sie gleich schlimm sind?
Nein.
Nein, kann man nicht. Schau, er hat das Wesentliche überhaupt nicht begriffen. Also er sagt und ruft, genug von der adventistischen Bigotterie. Doch Ellen White kommt dem Antisemitismus sehr nahe. Martin, man muss nur die Bibel lesen und man wird sehen, dass das Neue Testament dem Antisemitismus sehr nahe kommt. Es gibt den Juden die Schuld am Tod Christi. Aber der Papst entlastet sie und sagt, es waren die Römer. Aber wer übergab ihnen den Römer?
Die Juden.
Nun gut. Gibt es unter den Juden gute Menschen?
Ja.
Gibt es unter den Juden schlechte Menschen?
Ja.
Gibt es in jeder Rasse, jedem Geschlecht, in was auch immer schlechte Menschen?
In allen.
Berührt das die zentrale Bedeutung von Christus?
Nein. Sind wir manchmal schlechte Menschen? Ja.
Du vielleicht schon, aber ich? Nun gut. Den Zeitfluss überblicken, sei das Bundesvolk in aller Länder zerstreut wie Schiffsbrüchige an einem öden Strand. Trotz Schlagzeilen, die sich auf das Problem pädophile Priester in der römisch-katholischen Kirche konzentrieren, sind die meisten amerikanischen Kirchen, die sexuellen Kindmissbrauch beschuldigt werden, protestantisch. Geht es denn darum?
Das ist eine Ablenkung, wenn man anfängt, derart zu argumentieren.
Genau. Wir machen diese Folge von What's Up Prof nicht, um Adventist Today fortzuführen. Oder das unlogische Argument, das hier geliefert wird. Der Punkt ist doch die Frage nach dem Kernthema. Die Streitfrage ist die Relevanz und die zentrale Bedeutung von Christus, seinem Reich und seiner Autorität.
Ganz genau.
Und das ist der Kernpunkt. Und wenn es in einer Organisation wie dem römischen katholischen System institutionalisiert ist, kann man sich dem nicht anschließen, ohne sich Christus zu verschließen.
Und das ist das Wesentliche.
Okay. Nehmen wir noch einen anderen Artikel, der aus der Feder dieser Person stammt. Das stammt auch aus Adventist Today. Wie prophetisch sind wir? Während die Dispensationalisten ihre Eschatologie weiterentwickelten, zogen wir uns mit furchterfülltem Blick in selbstgefällige Angstmacherei zurück. Wir gingen von der biblischen Lehre, dass Jesus eines Tages kommen würde. Wir hoffen bald zu einem Aufschrei für Verfolgung über, jedes Mal, wenn der Papst Sodbrennen hat. Seitdem ist es uns nicht geglückt, etwas Bedeutsames zu erahnen. Das Volk des Buches hat keine prophetische Führung in Bezug auf zumindest ein Großereignis des 20. und 21. Jahrhunderts gegeben. Zwei Weltkriege mit geschätzt 50 bis 80 Millionen Tode. 50 Millionen Tode wegen der spanischen Grippe. Nukleare Lagerbestände, die groß genug sind, um das Leben auf der Erde zu vernichten. Der Klimawandel. Der Aufstieg des Kommunismus und Faschismus. Genozide in Mitteleuropa, Russland, der Türkei, in Uganda, Ruanda. Auf welche dieser thematischen Züge möchtest du aufspringen?
Genau. Also möchte man eine Ablenkung, man möchte das Evangelium verwässern und sich nur auf eine Sache konzentrieren. Und weißt du was?
Wenn ich er wäre, würde ich mir eines davon wählen und sagen, das ist mein Thema. Ich werde darauf schauen und will diese Sachen der Christen in wo auch immer verteidigen.
Nun, das Problem ist, dass er uns hier sagt, nicht eines dieser Dinge wurde vom Volk des Buches vorhergesagt, die es doch sein sollten.
Es ist irrelevant. Es ist irrelevant. Wir haben es mit der zentralen Bedeutung und der Relevanz von Christus zu tun. Gut, Martin, wie wichtig ist die zentrale Stellung von Christus und seine Leitung und seine Versöhnung in der chinesischen Wirtschaft?
Null.
Aber der Autor erwähnt sie hier. Die chinesische wirtschaftliche Vorherrschaft.
Ja, aber du darfst nicht vergessen, dass wir diese Dinge durch die Bibel vorhersagen sollen, also laut ihm. Denn was ist mit Covid und all dem?
Die Bibel sagt, dass es Aufruhr geben wird.
Nun, er nimmt auch darauf Bezug, dass wir das wahrscheinlich sagen werden. Oh, aber das ist alles Teil des Endes. Aber es ist Teil des Endes.
Natürlich ist es Teil des Endes. Wie gehen wir also vor? Nicht eines wurde vorhergesagt, Martin. Es wird Hungersnöte geben, es wird Kriege und Kriegesgerüchte geben.
Seuchen.
Alle wurden sie vorhergesagt. Hat er also seine Bibel nie gelesen? Er hat seine Bibel nie gelesen.
Okay.
Wir sagten euch, dass es schlimm werden würde. Aber dafür brauchen wir keine kryptischen Prophezeiungen mit Zahlen und Tieren. Also Gott setzte sie in die Bibel hinein und Gott, du warst unwissend, was wirklich vor sich gehen würde. Warum hast du das Zeug dorthin gestellt? Denn es ist nicht wichtig. Wir sind nicht daran interessiert.
Genau, das sagt er damit in Wirklichkeit. Man kann die Offenbarung nehmen, sie aus seiner Bibel herausreißen und wegwerfen, weil wir einfach zum Evangelium gehen können und Jesus es dort schon sagte.
Jesus hatte es schon gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Also während Menschen zu Millionen starben, murmelten wir meistens, aber behalte nur den Vatikan im Blick. Wir sollen besonders auf zwei achten. Wir sollen auf alle Zeichen der Welt schauen und dann sollen wir auf das Tier aus dem Meer und aus dem Tier aus der Erde schauen.
So ist es.
Es gibt eine ziemlich klare Beschreibung davon, was sie tun werden. Und ich glaube, dass diese Schrift gerade an der Wand erscheint. Aber sie haben die Propheten einfach aus dem Badewasser und aus dem Buch herausgeworfen. Wobei sie sie vollständig verneinen, sodass sie keine Ahnung davon haben werden, was an der Wand geschrieben steht.
Das ist ziemlich eindeutig.
Was war mit denen, die aus dem Gefäß mit dem falschen Wein tranken?
Sie fielen mit Babylon.
Sie fielen mit ihnen. Okay. Gut, Martin. Sie werden anfangen, Sonntagsgesetze zu verabschieden und uns zu verfolgen. Das ist ein Zitat. Er macht sich hier lustig. Befindet sich das in der Dokument zu 2025?
Ja.
Hm? Steht es dort?
Ja.
Steht es in päpstlichen Schriftstücken?
Ja.
Jetzt habe ich eine Frage. Wenn eine Moralität gesetzlich verabschiedet wird, die im Gegensatz zur Moralität Jesu Christi steht, wer wird dann wahrscheinlich eine solche Moralität diktieren? Wird das Elon Musk sein?
Nein.
Wird das Bill Gates sein?
Nein.
Will es Ramaphosa sein?
Nein.
Oder wird es ein mächtiges, religiöses Institut mit weltweiten Netzwerken sein?
Ja.
Kann man erwarten, dass ein weltweites religiöses Netzwerk Moralität diktiert wird?
Ja, sicher doch.
Kann man das?
Ja.
Was ist, wenn diese Moralität im Gegensatz zur Moralität und der zentralen Bedeutung Christi steht?
Dann wird man ein Problem haben.
Was ist, wenn die Könige der Welt sich entscheiden, dieser Moralität zu folgen, statt der Moralität, die von Christus vorgeschrieben wird?
Dann wird man den Kürzeren ziehen.
Werden sie damit sagen, dass Christus nicht relevant ist? Der eine auf dem weißen Thron in Rom ist relevant, denn er schrieb eine Enzyklia. Hat irgendein Präsident oder irgendjemand aus der Wirtschaft jemals eine Enzyklia geschrieben?
Nein.
Nein? Sie haben nie eine Enzyklia geschrieben?
Nein.
Okay. Woher können wir also moralischen Input für die Gesellschaft erwarten?
Von
einer Enzyklia?
Von einer Enzyklika. Von dort.
Wer schreibt die Enzyklika?
Der Papst.
Denkst du, dass es sie tatsächlich selbst niederschreibt oder meinst du, dass der Tierschreiber hat, die ihre Köpfe zusammenstecken, um sicherzustellen, dass sie so abgefallen bleiben wie nur möglich?
Nun, wahrscheinlich das, aber ich weiß es nicht. Vielleicht hat er ja einen direkten Draht, einen Kanal, den er nutzen kann, um einige dieser Dinge zu schreiben.
Sie zitieren Thomas von Aquin und er sagt, es ist okay, zu stehlen, wann immer man möchte. Was die drei Engel bedeuten, in einem unserer letzten Adventist Today Sabbat-Seminaren sagte einer meiner Professoren am Seminar, dass er oft die Leute fragt, wenn er in Gemeinden predigt, wisst ihr, was die Dreiengelsbotschaft bedeutet? Könnt ihr sie erklären? Dann bekommt er selten auch nur eine befriedigende Antwort. Das stimmt wahrscheinlich sogar.
Traurigerweise.
Denn viele haben die Orientierung verloren und können die Schrift an der Wand nicht lesen.
Das Problem ist, Wenn man dieses Denken hat, den Propheten hinauszuwerfen, dann wird man es nicht wissen. Und es wird in den Gemeinden auch nicht mehr studiert. Ich bin traurig, das zu sagen, aber es ist wegen Artikeln wie diesem, dass es nicht mehr studiert wird.
Und jetzt will er uns mit anderen zusammenfassen, indem er sagt, weil wir am Sabbat anbeten, sind wir die einzigen von Gott anerkannten Kirche. Da ist er jetzt sarkastisch. Nein, es ist eine von Gott anerkannte Wahrheit. Und wenn diejenigen, die sich an diese Wahrheit halten, zufällig in dieser Denomination sind, ist das schön. Es gibt viele in dieser Denomination, die sich nicht an die Wahrheiten in ihr halten, wie diese Person. Es ist offensichtlich, dass er sie alle verworfen hat. All das macht den Streitpunkt nicht relevant. Das Wesentliche ist beispielsweise dem Sabbat die Frage, ist er ein Gebot von Gott?
Ja, es ist sein Tag.
Und das Papsttum, hat es einen anderen Tag?
Ja.
Sagt es, dass es ihn geändert hat? Sagt es, dass das Zeichen seiner Autorität ist?
Ja, ganz genau.
Ist das deshalb ein Zeichen ihrer Autorität über die Relevanz Christi hinaus?
Ja. Das ist das Kernthema, der Streitpunkt.
Warum versteht er das nicht?
Das ist das Gleiche wie bei Leuten, die sagen, warum können wir nicht jeden beliebigen Tag heilig halten oder jeden Tag? Aber Jesus setzte ihn schon in 1. Mose beiseite. Warum wollen wir das verneinen, worum Jesus uns bat?
Okay. Nun, Martin, war Jesus ein Verfechter der Wahrheit?
Natürlich ja.
War er beliebt?
Nein.
Wurde er, wenn er entgegen menschlicher Maximen die Wahrheit verkündigte, verfolgt?
Ja.
Diese Person sagt hierunter, wir sollen uns von ihnen trennen und überhaupt nichts mit dem zu tun haben, wie sie ihren Glauben ausdrücken. Vielmehr werden sie bald anfangen, uns zu verfolgen, weil sie wissen, dass wir Recht haben und sie Unrecht haben. Martin, ich würde sagen, dass nur diejenigen, die begreifen, dass sie nichts mit ihnen zu tun haben können, denn deren Lehren die Relevanz Christi verneinen, verfolgt werden. Er wird es wahrscheinlich nicht werden, weil er sich ihrem Denken anschließen wird.
Ja, schau, du musst standhaft sein, um verfolgt zu werden, wenn ich es so ausdrücken kann.
Ganz genau.
Man wird wirklich standhaft sein müssen, wenn man verfolgt wird. Es ist nicht so, dass man standhaft sein muss, wenn man verfolgt wird, sondern man muss standhaft bleiben, sodass man verfolgt werden kann.
Sodass man verfolgt werden wird.
Ja.
Drücken wir es so aus. Wurden die Reformatoren verfolgt, weil sie sich weigerten, die Messe anzunehmen?
Ja.
Sie weigerten sich, die Transsubstantiation zu akzeptieren. Okay. Würdest du unter Zwang die Transsubstantiation akzeptieren?
Ich hoffe bei Gott, dass ich es nicht tun werde.
Okay. Du würdest also die Transsubstantiation nicht akzeptieren?
Nein.
Was wäre, wenn du gezwungen werden würdest, zu sagen, dass Christus nie deine Sünde getragen hat, sondern du für sie im Fegefeuer bezahlen wirst? Wärst du bereit zu stehen und zu sagen, ich werde von dieser Position nicht weichen, auch wenn der Himmel einstürzt?
Mit Gott als meiner Hilfe, ja.
Denn wenn ich deine Position akzeptiere, dann habe ich die zentrale Bedeutung und die Versöhnung Christi verneint. Würdest du das antworten?
Ja.
Was ist mit dem Sabbat?
Das Gleiche.
Das Gleiche. Also, worum geht es? Ist es diese politische Umherschweifen hier oder ist es die zentrale Bedeutung Christi und seiner Autorität? Ganz egal, bei welchem Thema.
Das ist ein Prinzip. Es geht da um die Relevanz Christi und auch darum, wie weit man geht, um für ihn einzustehen.
Ganz genau. Also Martin, wenden wir uns nichtsdestotrotz gegenwärtigen Geschehnissen zu. Hier haben wir eine Rede, die Donald Trump gehalten hat. Lass uns einfach hören, was er zu sagen hat. Das soll nicht verurteilen, sondern informieren. Lass uns hören, was er zu sagen hat.
Wir werden keine Angriffe auf den Glauben von Richterin Barrett dulden. Antikatholische Bigotterie hat in den USA absolut keinen Platz. Sie herrscht in der Demokratischen Partei vor und wir müssen sofort etwas dagegen tun. Wie ein republikanischer Sieg. Und machen wir ihn doch zu einem wirklich großen.
Okay, Martin. Von einem weltlichen Standpunkt aus. Wenn du keinerlei Hintergrundwissen hättest, über das Kernthema und auch über den Krieg hinsichtlich der zentralen Stellung Christi, würdest du da seiner Rede zustimmen?
with his speech.
Yes.
Ja.
Ja. Denn es ist
logisch.
Logisch. Was ist diese antikatholische Einseitigkeit? Sie ist eine bigotte Einstellung. Verwendete der Autor in Adventist Today nicht das gleiche Wort?
Genau das gleiche.
Er wiederholte wie ein Echo das, was der Präsident sagt. Das heißt, er ist auf dieser Wellenlänge.
Ja.
Also ich kann die Wellenlänge verstehen.
Ich auch.
Ich kann die Wellenlänge verstehen. Wenn man null Wissen über das hat, was die Schrift sagt, was die Reformatoren lehren, was die Prophetie sagt und aus welchem Grund,
ja,
dann kann ich diese Denkrichtung verstehen. Und die Denkrichtung, für die wir beide jetzt stehen, muss dann Bigotterie genannt werden.
Ja, genau. Aber das andere kommt da auch herein.
Richtig. Aber was ist, wenn die Schrift es haargenau trifft? Was ist, wenn die prophetischen Aussagen genau ins Schwarze treffen? Was ist, wenn die Reformatoren diesbezüglich goldrichtig lagen? Und was ist, wenn der Geist der Weissagung es haargenau trifft? Und die Streitfrage die zentrale Bedeutung und die Autorität Christi ist? Dann gründet sich seine Rede auf eine Falschinformation. Worauf gründet sich seine Rede?
Auf Soziallehre.
Soziale Themen. Kümmert sich die katholische Kirche in ihren Krankenhäusern um Kranke?
Ja.
Haben sie Suppenküchen?
Ja.
Führen sogar Jesuiten solche Organisationen?
Sicher doch.
Ja. Haben sie Universitäten?
Viele.
Pushen sie an diesen Universitäten eine bestimmte Ideologie? Wurde er von dieser Ideologie geprägt? Sind seine Kinder von dieser Ideologie geprägt? Wurde sein Kabinett von dieser Ideologie geprägt?
Ja, jeder. Sind es die Leute, die gegenwärtig in seiner Regierung arbeiten?
Befindet die Welt sich in einem ökumenischen Klima?
Ja.
Ist die Reformation beiseite geschoben?
Ja.
Wurde der Riss geschlossen?
Definitiv. Die Hand wurde über den Abgrund ausgestreckt.
Richtig. Also, was wurde beiseite geschoben, Martin?
Die zentrale Bedeutung Christi.
Die zentrale Stellung Christi wurde beiseite geschoben. Meinst du, wenn wir uns zusammensetzen und es ihm erklären könnten, wobei wir die Schrift und nur die Schrift verwenden? Ein eingehendes Studium von Daniel Kapitel 7, Offenbarung 13, 24 und 17, samt der ganzen Geschichte, die damit einhergeht, wobei auch die Geheimgesellschaften betrachtet werden. Die Macht, die sie ausüben, ihr ökumenischer Schub, jeder Schub der Ökumene entfernt die zentrale Stellung Christi. Denn seine Autorität wird für eine weltliche Autorität verneint. Das ist das Kernthema.
Und es macht es schwer, denn die Leute werden es so sehen. Oh, ihr denkt, ihr seid besser als der Rest.
Richtig. Ich stimme zu, wenn man sagt, dass das Papsttum der Antichrist ist, weil es darin Pädophilie gibt.
Nein.
Es gibt dort Transgender. Es gibt dort Trinker. Es gibt dort Vergewaltiger. Aber darum geht es nicht.
Nein, und es stimmt auch nicht. Darum sind sie nicht der Antichrist.
Darum sind sie nicht der Antichrist, nein. Tatsache ist, dass es in dieser Organisation solche Individuen gibt.
Genau.
Und in protestantischen Organisationen und in jeder anderen Religion und in jeder Geheimgesellschaft und sogar in Gottes bekennender Kirche.
Genau.
Also, das ist nicht der Punkt.
Nein. Was ist es dann?
Nun gut, aber wenn man diese Dinge anschaut, könnte man dann mitgerissen werden?
Stimmt, so ist es. Dann wird man solche Artikel schreiben. Gibt es denn nicht einen Auftrag für die Menschen, die es wirklich wissen?
Richtig, und die Religionen wollen sich verneinen und sie wollen eine autorative Figur. Und das Papsttum passt dazu.
Ja, also was ich meinte, war Folgendes. Wenn man sagen möchte, dass es ein Problem ist, wie Leute gegen Katholiken bigott sind, dann verstehen sie es nicht, wie du schon sagtest.
Dann verstehen sie es nicht.
Es gibt eine Aufgabe. Wenn man die Wahrheit weiß, dann muss man sie diesen Menschen bringen.
Martin, wenn dir das Interesse der Menschen am Herzen liegt, würdest du es ihnen nicht laut zurufen wollen, sodass sie es verstehen können?
Genau.
Verkündigen die Reformatoren?
Ja.
Eroberten sie nicht nahezu die Welt? Nun gut, hier gibt es einen Artikel im Independent und darin heißt es, die Satanistenkirche veranstaltet eine Sockensammelaktion für Obdachlose. Eine Satanistenorganisation in Florida hat als Teil einer langfristigen Kampagne eine Sockensammlung für Obdachlose angestoßen. In der Leitlinie heißt es, die Mission des Satanic Temple besteht darin, Mildtätigkeit und Mitgefühl unter allen Menschen zu fördern, tyrannische Autorität zurückzuweisen, für praktischen Menschenverstand und Gerechtigkeit einzutreten und vom menschlichen Gewissen geführt zu werden, um edle, vom individuellen Willen geleitete Vorhaben zu verfolgen. Die Menschen verstehen nicht, dass man innerhalb dieser riesigen Organisation Satanisten und Luzifererane hat. Die einen beten die Seite des Lichts an, die anderen verehren die dunkle Seite. Aber die Seite des Lichts wird der dunklen Seite Ritterwürden verleihen. Stimmt's? Formulieren wir es einfach mal so. Es gibt also eine Organisation, die Mildtätigkeit lehrt und verkündigt und es laut ihrer Lehre tun muss.
According to their doctrine, practice benevolence.
Meinst du, dass Donald Trump gut damit ankommen würde, wenn er sagen würde, wir müssen die gegen den satanischen Tempel gerichtete Bigotterie stoppen?
Nein.
Warum nicht? Sie tun Gutes, Martin.
Das ist genau das Problem, denn sie sind gegen deren Denken über Religion.
Stellen wir noch eine andere Frage. Wer sind seine Ratgeber?
Katholiken, die meisten.
Einige.
Evangelikale, genau genommen ökumenische Gesinnte. Er hat einen ökumenischen Beraterstab.
Meinst du, dass es in seinem einen engen Beraterzirkel viele Vertreter der satanischen Kirche gibt?
Ich denke nicht.
Denkst du nicht? Verstehst du meinen Punkt? Diese Person hat diesen Artikel in Adventist Today geschrieben, sah sich diese Dinge an und sagt, wir sind Bigot. Wenn man Katholiken angreift, schaut euch all die guten Dinge an, die sie machen.
Genau.
Aber schau dir all die guten Dinge an, die diese Leute machen. Und dann sagst du, aber die machen auch schlechte Dinge. Die Katholiken tun es, Protestanten auch.
Die Leitlinie dieses Satanstempels klingt genauso wie eine protestantische oder katholische.
Vielleicht klingt sie sogar besser. Befindet sich darin die zentrale Stellung Christi?
Nein, sicher nicht.
Na schön. Ist sie deshalb ein Thema bei der Entscheidung, die du triffst?
Ja.
Würdest du dich dafür entscheiden? Warum nicht?
Weil es nicht gut passt.
Und es entfernt die zentrale Bedeutung Christi.
Ja, sicher, für uns. Aber ich meine, normale Leute werden... Es soll einfach zeigen, wie logisch bzw. unlogisch die Argumentation ist.
Die Argumentation ist völlig unlogisch. Na gut, was ist, wenn die Organisation, der sie wirklich folgen und als ihre Hauptsprecher bei Ereignissen wie bei einer Amtsentführung stellen? Was ist, wenn sie genauso gegen die zentrale Stellung Christi sind, aber es in religiösen Begriffen verbergen? Sollte das nicht aufgedeckt werden?
Sicher doch. Deshalb ist es doch so, wird man mit ihnen auch in einem ökumenischen Gremium sein?
Ich glaube nicht. Nein, es würde nicht funktionieren. Obwohl man es in der Praxis vielleicht machen würde, wenn man zu einem Rockkonzert geht, betet man dieses Wesen an.
Genau.
Oder bei einem Rave-Konzert. Oder vielleicht bei so manchem christlichen Konzert. Franziskus hat die Welt geeint gegen sich. Das ist ein Artikel vom 14. Februar 2025. Er ist mit einem Augenzwinkern gemeint, nicht wahr? In knapp 12 Jahren seit seiner Amtsentführung hat Papst Franziskus für seine freimütige Haltung zu politischen Themen Lob und Kritik in fast gleichem Maße erhalten. Bei Franziskus neuestem Eingreifen in die Weltpolitik sandte der Papst am Dienstag einen Brief an die amerikanischen Bischöfe, um das Massendeportationsprogramm des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump zu verurteilen. Ist es ein gesellschaftliches oder ein religiöses Thema?
Ein gesellschaftliches.
Präsident Donald Trumps Programm zur Massendeportation war das Thema, stimmt's? Was auf Gewalt aufgebaut ist und nicht auf die Wahrheit über die gleiche Würde eines jeden einzelnen Menschen, fängt schlecht an und endet schlecht. las man in seinem Brief. Trumps Grandsire, Tom Homan, selbst ein Katholik, sagte, Franziskus solle sich an seine katholische Kirche halten und die in Ordnung bringen und uns den Grenzschutz überlassen. Unterstützer des Präsidenten brachten das in den sozialen Medien und äußerten sich ähnlich. Sagen wir doch, dass das Pendel sich nach rechts bewegt hat. Und einiges liberales Gedankengut von Papst Franziskus jetzt bei den Rechten nicht beliebt ist, stimmt's?
Stimmt.
Okay. Was ist, wenn bei einem zukünftigen Ereignis einen anderen Papst geben sollte? Das würde einigen einen Strich durch die Rechnung machen, weil viele glauben, dieser wäre der letzte Papst, richtig? Ich glaube das nicht unbedingt. Wäre es nicht interessant, wenn es eine sehr konservative Stimme geben würde, die in der katholischen Kirche auftaucht?
Das würde den Fuchs in den Hühnerstall setzen.
Eine der Personen, die Donald Trump erst zu einem Repräsentanten in Hollywood gemacht hat, ist ein sehr konservativer Katholik.
Katholik?
Ja, der sich auch gegen die Lehren von Franziskus aufstellt.
Ja.
Also, diese Ideologie erhebt ihr Haupt. Sie ist ziemlich stark.
Weißt du, was interessant ist? Obwohl er so ein Liberaler ist und all diese Dinge macht, immer wenn er damit konfrontiert wird, geht er immer noch zur konservativen Seite zurück.
Nun, was wäre, wenn die Evangelikalen sagen würden, wir müssen die christliche Position vereinheitlichen und stärken? Stimmt's? Das bedeutet, eine Religion in ihrem Umfeld über die andere zu erhöhen. Eine Art, wie wir das machen könnten, wäre wieder den Sonntag zu halten, sodass die Leute wieder zur Kirche gehen und über geistliche Dinge nachdenken und die Zeit mit der Familie verbringen könnten und so weiter. Meinst du, dass das Papsttum gemäß seiner Enzyklien und Dogmen so eine Ansicht unterstützen würde?
Sicher doch. Definitiv.
Okay. Wie würde das die zentrale Stellung Christi und sein Gesetz betreffen?
Nun, es würde so aussehen, als ob es für ihn wäre, aber in Wirklichkeit würde es ihn völlig aus dem Bild herausnehmen.
Von der Bildfläche wegnehmen und man würde die Autorität Roms akzeptieren. Okay. Lass uns doch hören, was der Mann über Papst Franziskus zu sagen hatte.
Ich habe ein paar harte Worte für Papst Franziskus. Er sollte die katholische Kirche in Ordnung bringen. Ich sage das als jemand, der schon immer katholisch war, katholisch getauft, mit Kommunion und Firmung. Er sollte die katholische Kirche in Ordnung bringen und sich auf seine Arbeit konzentrieren und uns den Grenzschutz überlassen. Er will uns für unseren Grenzschutz angreifen? Er hat eine Mauer um den Vatikan, oder nicht? Also er hat eine Mauer ringsherum, um seine Leute und sich zu schützen. Aber wir können keine Mauer um die USA haben? Ich wünsche mir, er würde bei der katholischen Kirche bleiben und die in Ordnung bringen und uns den Grenzschutz überlassen.
Eine Frage, Martin. Ist er gegen eine Meinung des Papstes bezüglich eines Themas oder ist er antikatholisch?
Gegen eine Äußerung des Papstes.
Aha.
Denn wie oft sagte er, was für ein strenger Katholik er in Wirklichkeit ist.
Richtig. Also das richtet sich nicht gegen den Katholizismus. Das steht in Übereinstimmung mit dem Katholizismus. Bei jeder Stimme, die aus dem Katholizismus kommt und die Lehre angeht, wäre er da nicht gleich dabei?
Sicher doch. Und darum unterstreicht das tatsächlich, warum die konservativen Katholiken sich so über Papst Franziskus aufregen. Denn er hält sich laut ihnen nicht an die wirkliche katholische Lehre.
Genau. Nun gut. Hier haben wir einen Artikel der katholischen Nachrichtenagentur, der sehr interessant ist. Papst Franziskus und Vance geraten wegen Ordo Amoris aneinander. Vance ist Katholik. Ist er antikatholisch?
Nein.
Wogegen streitet er?
Gegen die Geisteshaltung.
Hätte er ein Problem mit irgendwelchen anderen lehrtechnischen Themen?
Nein, sicher nicht. Und würde Papst Franziskus die Lehre betreffend das machen, was die Katholiken von ihm wollen, gäbe es kein Problem.
Dann gäbe es kein Problem. Vance, ein Katholik, hatte in einem Interview Ende Januar ein christliches Konzept alter Schule beschworen, das er später als Ordo Amoris identifizierte. Er sagte darüber, dass die Lehre, dass das Mitgefühl zuerst der Familie und den Mitbürgern und dann nach diesen dem Rest der Welt gelte. Das ist etwas, was jedes Mal in einem Flugzeug geschieht, wenn man fliegt. Wenn man die Sauerstoffmaske herunterfällt, befestigt sie diese bitte zuerst über ihrem eigenen Gesicht, bevor sie den Menschen neben sich helfen. Es ist logisch. Man liebt seine Familie, dann seine Nachbarn und dann die lokale Gemeinschaft. Dann liebt man seine Mitbürger im eigenen Land und danach kann man sich auf den Rest der Welt fokussieren und ihn priorisieren, sagte Vance. In einem Schreiben an die US-Bischöfe schrieb der Papst zum Thema Migration am 10. Februar, dass ein echter Rechtsstaat sich gerade in der würdigen Behandlung zeige, die alle Menschen verdienen, besonders die Ärmsten und am meisten die Ausgegrenzten. Würdige Behandlung von Menschen und illegale Aktivitäten, wie sich illegal einen Weg in ein Land erzwingen. Was hat das mit dem Thema zu tun? Man übertritt das Gesetz.
Ende.
Und deshalb wird man zu einer Übertretung des Gesetzes und das nennt man einen Kriminellen.
So funktioniert das.
Und dann muss man wie ein Krimineller behandelt werden. Aber mir scheint es nicht nur bei diesem Thema, sondern bei vielen Themen so, ob jetzt Vergewaltigung oder sogar Mord, dass die absolute Gesetzesherrschaft beiseite gelegt wurde und diese Leute auf den Straßen herumziehen. Und deshalb gibt es jetzt dieses Chaos. Aber nochmals, das ist nicht der Punkt. Den Punkt, den wir hier machen wollen, ist die Frage, ist es ein soziales Thema oder ist es ein dogmatisches, religiöses Thema?
Nein, alles hat mit Gesellschaftlichem zu tun und deshalb ist es, wie wir in dem Artikel von Adventist Today gesehen haben, eine Ablenkung. Es lenkt einen von der zentralen Stellung Christi ab.
Vom Kernthema. Das heißt also, wenn man ordentlich legale Migration reguliert, dann ist das das Recht einer Regierung. Das sagte Vance. Und er sagte dem Papst, mit all ihrem Mitleid und was immer sie für diese armen Menschen empfinden und so weiter, konzentrieren sie sich auf ihre Angelegenheiten. Trump sagt, dass er seine Justizministerin mit einer Taskforce für religiöse Freiheit beauftragt, die antichristliche Urteile beseitigen soll. Jetzt wird es interessant, Martin. Ich sehe eine Schrift an der Wand. Denn die Verfassung gibt allen religiösen Systemen gleiche Rechte, richtig?
Damit tritt man es schon. Man verneint das völlig.
Okay. Er sagte den Teilnehmern am Gebetsfrühstück, dass seine Regierung auch dafür arbeiten werde, Christen in unseren Schulen, im Militär, in unserer Regierung, am Arbeitsplatz, in Krankenhäusern und im öffentlichen Raum zu schützen. Und unser Land wieder als eine Nation unter Gott zusammenzuführen. Mit Freiheit und Gerechtigkeit für alle. Hat man hier eine christliche Voreingenommenheit?
Ja.
Doch Trump und seine Anhänger haben sich lange für das Christentum stark gemacht. Besonders evangelikale und fundamentalistische Strömungen der Christenheit, um einen privilegierten Platz in der amerikanischen Gesellschaft einzunehmen. Sagt der große Kampf genau das voraus?
Ja.
Zeigt Offenbarung 13 genau das voraus?
Definitiv.
Wessen Moralität wird diesen privilegierten Platz bekommen?
Die katholische Kirche.
Genau, ganz genau. Lass uns diese Thematik betrachten.
Herzlich willkommen. Präsident Trump unternimmt Schritte, um in den USA antichristliche Vorurteile, wie er es nennt, zu bekämpfen. Während einer Reihe von Events rund um das Gebetsfrühstück in Washington letzte Woche unterzeichnete er einen Präsidialerlass, worin er eine neue Arbeitsgruppe aufstellte, um antichristliche Diskriminierung innerhalb der Bundesregierung zu eliminieren.
Der Präsidialerlass hebt einen Zunahme an Vandalismus hervor, die sich auf konservative Kirchen und Zentren gegen Abtreibung konzentriert, die nach der Aufhebung des Urteils Roe gegen Wade des Bundesgerichtshofes erfolgten. Beim Gebetsfrühstück letzte Woche kritisierte Trump das Justizministerium, das IRS und das FBI namentlich. Er berief die Justizministerin Pam Bondi, um diese Arbeitsgruppe zu leiten. Sie werde ungesetzliche politische Vorgehensweisen und Praktiken in allen Bundesbehörden identifizieren und weitere präsidiale oder gesetzgeberische Schritte empfehlen. Sie werde sich auch darauf konzentrieren, Fälle von antichristlicher Gewalt und Vandalismus zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen.
Nun, im Weißen Haus werden wir Christen in unseren Schulen, im Militär, in unserer Regierung, am Arbeitsplatz, in Krankenhäusern und im öffentlichen Raum schützen. Und wir werden unser Land wieder als eine Nation unter Gott zusammenführen. mit Freiheit und Gerechtigkeit für alle.
Zudem ruft Trump auch das Büro für Glaubensfragen wieder ins Leben, das von der Pastorin Paula White geleitet werden soll, die ihn schon früher in seiner ersten Amtszeit bei Glaubensinitiativen beraten hatte. Ein leitender Berater sagte CBN, dass Trump spezielle Anweisungen gegeben habe, dass das Büro für Glaubensfragen im Westflügel angesiedelt werden solle. Die Arbeitsgruppe beginnt nach Trumps Begnadigung für Abtreibungsgegner, die unter der Regierung von Biden bestraft wurden. In einem Bericht wurde ein internes FBI-Memo enthüllt, wonach traditionelle Katholiken als Bedrohung der inneren Sicherheit ins Visier genommen wurden.
Nun, ich denke, das musste gemacht werden. Denn leider und traurigerweise haben wir doch sehr starke Hinweise, dass unter der vorherigen Regierung und in einigen Teilen der Behörden Christen und gläubige Menschen angegriffen wurden. Wir wissen, dass das FBI-Büro in Richmond in Zusammenarbeit mit anderen Büros, das Richmond-Virginia-Büro in Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen im ganzen FBI empfahlen, dass gläubige, traditionelle Katholiken als potenzielle Bedrohung der inneren Sicherheit überwacht werden sollten. Wir wissen, dass das Justizministerium Eltern im Visier hatte, deren einziges Verbrechen es war, an Schulausschlüssen teilzunehmen und sich dagegen auszusprechen, dass ihre Kinder in der Tagesagenda unterrichtet würden und dagegen, dass Jungen Sanitärräume für Mädchen benutzen sollten. Sie standen im Visier, um überwacht, möglicherweise verhaftet und strafrechtlich belangt zu werden. Also, wir müssen sicherstellen, dass Christen nicht strafrechtlich verfolgt oder anderweitig ins Visier genommen werden und dass Verwaltungsbehörden nicht deren Rechte im ersten Zusatzartikel verletzen. Und deshalb werde ich heute, und ich ehre wirklich viele Leute, aber ich gebe jetzt bekannt, dass ich eine brandneue präsidiale Kommission zu religiöser Freiheit einrichten werde. Es wird eine sehr große Sache werden, die unermüdlich daran arbeiten wird, dieses unbedingte, fundamentale Recht aufrechtzuerhalten. Eine ziemlich betagte Frau wurde hier in Amerika ins Gefängnis gesteckt, weil sie gebetet hatte. Sie wurde ins Gefängnis gesteckt, weil sie gebetet hatte. Heute haben wir eine Frau bei uns, Paulette Harlow, die mit 75 Jahren zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil sie friedlich draußen vor einer Klinik gebetet hatte. Sie wurde gemäß einem obskuren Gesetz verurteilt, das seit Jahren nicht mehr angewendet worden war und selektiv von der vorherigen Regierung als Waffe verwendet wurde.
Nun, Martin, es ist wahr, dass es antichristliche Voreingenommenheit gegeben hat.
Das ist wahr.
Das ist korrekt, stimmt's? Okay. Diese Organisationen, die er jetzt ins Leben gerufen hat, sind das Regierungsorganisationen?
Ja, die Arbeitsgruppe, die Taskforce.
Werden sie Einfluss und Macht haben? Wird auch Überwachung eingesetzt, um sicherzustellen, dass das nicht passiert?
Ja.
Okay. Das klingt doch ziemlich gut, stimmt's?
Nun, da kommen Kirche und Staat zusammen.
Ah, ist das eine Schrift an der Wand?
Ja.
Kirche und Staat, die zusammenkommen. Tadelte Vance beispielsweise bei einer Rede in Europa kürzlich Großbritannien dafür, dass Menschen, die still friedlich gebetet hatten, verhaftet wurden?
Ja.
Und denkt mal darüber nach und sagt, also der Mann hat schon irgendwie recht. Wird Amerika in der Welt diesbezüglich Vorschriften machen? Okay. Haben wir hier eine Schrift an der Wand?
Wir können es sehen.
Meinst du, dass viele Menschen die Schrift an der Wand lesen?
Ja.
Oder verstehen sie nicht oder können sie vielleicht gar nicht sehen?
Sie können es nicht einmal sehen. Sie freuen sich zu hören, dass Trump das einführt oder eine derartige Taskforce zusammenstellt. Denn endlich wird Ordnung gemacht. Die Christen werden ihren Platz haben.
Na gut, ich möchte dich jetzt etwas sehr Eigenartiges fragen. War der vorherige Präsident Joe Biden ein Katholik?
Ja.
War er ein überzeugter Katholik?
Ja.
Ging er am Ende seiner Präsidentschaft hin und besuchte den Papst?
Ja. Nun kurz, bevor er aus dem Amt schied.
Okay. Es gab einige Kontroversen. Einige Bischöfe sagten, Biden sollte keine Messe erhalten, aber dann wurde ihm wieder erlaubt, die Messe zu erhalten und so weiter. Deshalb gab es einige Streitigkeiten. Wurde er ganz zum Schluss ein Freimaurer? Oder gab er es zu, ein Freimaurer zu sein? Ich weiß es nicht, wir wissen es nicht. Was mit dieser Aussage in Manuscript Releases? Dieses schreckliche Bild, das Johannes zeichnet, um zu zeigen, wie vollständig die Mächte der Welt sich den Bösen übergeben sollten, denen, die die Wahrheit empfangen haben, zeigen, wie gefährlich es ist, sich mit Geheimgesellschaften zu verbinden oder sich in irgendeiner Weise denen anzuschließen, die Gottes Gebote nicht halten. Geheimgesellschaften. Schließt das Organisationen mit ein, die geheime Eide haben?
Ja.
Haben die Jesuiten geheime Eide?
Ja.
Haben die Ritter von Malta geheime Eide?
Ja.
Martin, meinst du, dass Opus Dei geheime Eide hat? Meinst du, dass die Freimaurer geheime Eide haben?
Definitiv.
Alle haben sie geheime Eide. Eifern alle katholischen Organisationen nach katholischer Vorherrschaft?
Ja, definitiv.
Sie sind ziemlich erfolgreich, wenn man all diese Menschen in der Regierung denkt.
Ja, wie sie in der Regierung oder an den Gerichten repräsentiert sind. Überall.
Hat man auf einem Freimaureraltar all die religiösen Bücher? Hat man die Santa La Vita, hat man den Koran, hat man den Tanakh, hat man die Bibel? Ja, man hat sie alle. Sie sind also ökumenisch. Wenn man ökumenisch und mit Religion verbunden ist, wie die zentrale Stellung Christi negiert, verneinen sie dann nicht die Relevanz Christi?
Ja.
Wer ist dein moralischer Leuchtturm, Martin?
In einem ökumenischen Umfeld?
Nein, dein moralischer Leuchtturm.
Meiner ist Jesus Christus.
Deiner ist Jesus Christus? Was ist, wenn die Eigenschaften dieses moralischen Leuchtturms auf die prallen, die in der Welt verkündet werden? Was ist dann?
Dann werde ich im Streit mit der Welt stehen.
Dann befindest du dich im Streit der Denkweisen.
Ja.
Und du gehörst zu Clash of Minds. Ist diese Aussage eine Warnung?
Definitiv.
Es ist eine Warnung, stimmt's? Martin, lass uns damit zum Ende kommen. Unser Werk ist offensiv oder wörtlich aggressiv. Und ich gebe zu, dass wir in diesem Gespräch wahrscheinlich in den Augen vieler aggressiv sind.
Sicher, wir werden wahrscheinlich viele Kommentare erhalten, die uns sagen, dass wir feindselig gegen Menschen waren und man es mit mehr Liebe machen sollte.
Aber Martin, wen verteidigen wir?
Christus.
Christus. Und seine zentrale Stellung und Bedeutung und sein Reich.
Ja.
Und sein Gesetz.
Gewiss.
Wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote.
Ja.
Damit ihr Anrecht habt am Baum des Lebens. Steht das auch in Offenbarung? Hier sind die, die da halten, die Gebote Gottes. Haltet nur ja meine Sabbate. Wir könnten immer weitermachen. Das müssen wir nicht. Aber unser Kampf ist offensiv, denn wir sind Soldaten Jesu.
So ist es.
Wenn man ein Soldat für Jesus ist, dann hat man die Relevanz und zentrale Stellung Christi als Ziel. Und alles, was das verneint oder schmälert, wird zum Feind.
Und so ist es.
Okay. Wir müssen das blutbefleckte Banner in die Hochburgen des Feindes selbst tragen. Wir müssen diese Dinge verkündigen. Werden wir uns Bomben umlegen und uns selbst in die Luft springen?
Nein.
Was würde das bringen?
Nichts.
Danach predigt man nicht mehr viel.
Nein.
Da wird man erledigt, richtig? Also, was ist unsere Waffe?
Die Bibel.
Das hier.
Ja.
Ist das deine Waffe?
Die einzige.
Das ist die einzige Waffe, okay.
Aber, wenn ich kurz unterbrechen darf, sie ist ein zweischneidiges Schwert.
Ja, sie muss einen selbst ebenfalls schneiden.
Sie muss auch mich treffen.
Richtig. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit dem Herrn der Welt, die in dieser Finsternis herrschen. Wir haben es mit einer dämonischen Geisteshaltung zu tun, die seit dem Fall Adams besteht.
Ja, so ist es.
Mit den bösen Geistern unter dem Himmel, geistlicher Bosheit. Wenn wir zustimmen, unsere Waffen niederzulegen, das blutbefleckte Banner zu senken, Gefangene und Diener Satans zu werden. Und der ist ein Feind Gottes, richtig? Er hasst das Gesetz Gottes.
Ja, er hasst es.
So mögen wir vom Kampf und dem Leid befreit sein. Er wird uns in Ruhe lassen. Wenn man an seiner Wagen gekettet ist, wird es ein gewisses Maß an Frieden geben. Doch dieser Friede wird dadurch erlangt, dass wir Christus und den Himmel verlieren. Das ist eine ernste Warnung an die, die solche Artikel schreiben, wie wir ihn am Anfang gelesen haben.
Deswegen mag es hart erscheinen, aber es ist ein Fall von Leben oder Tod.
Richtig. Gewiss habe ich nichts gegen den Bruder, aber ich habe sehr viel gegen seine Dogmen.
Unbedingt.
Wir können unter solchen Bedingungen keinen Frieden akzeptieren. Lasst eher Krieg sein, Krieg bis zum Ende der Weltgeschichte, anstatt Frieden durch Abfall und Sünde.
Amen.
Das ist unsere Botschaft.
Und das ist der Prophet, der uns hilft, die Schrift an der Wand zu verstehen.
Wir müssen die Schrift verstehen. Das besagt sie. Und weißt du was? Während dieser Finger dort schreibt, sitzen Menschen mit ihren Weingläsern voller Gräuel da und trinken diese aus, sogenannten nicht einmal buchstäblich, wie in den Tagen Belsasars, sondern sogenannten heiligen Gefäßen. Es ist eine Schande. Wir müssen die Reformation verstehen, oder die Graten Guinness, es sagte, dieser Historiker aus der Church of England, der spätestens 19. Jahrhundert, er sagte, ansonsten müssen wir die Reformation wieder ganz von vorne ausfechten. Und seine Worte sind wahr geworden. Lass uns beten. Himmlischer Vater, die Streitfrage ist die Relevanz Christi. Es geht um seine zentrale Stellung und Bedeutung. Die Streitfrage ist seine Autorität und sein Gesetz. Und die Welt verneint dies, indem sie solche Verbindungen schafft, dass er als der Eckstein entfernt wird. Doch wenn man den Eckstein verwirft, bricht das ganze Gebäude ein. Herr, öffne den Menschen die Augen, auf dass sie sehen mögen. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.